Tatsächlich geht es heute um die Aussendung der 12 Apostel, wie angekündigt. Und wir wollen den entsprechenden Text aus Matthäus Kapitel 10, Vers 5 bis 16 lesen, so wie er in unserer Serie vorgesehen ist. Da heißt es, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keine Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand drin ist, der es wert ist, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Und wenn euch niemand und wenn euch niemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichtes in dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlange, ohne falsch wie Tauben. Wir beten noch kurz. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Bibeln als das Wort Gottes haben, wo uns letztendlich in jede Wahrheit dienen führen. Und wir wissen aber auch, dass wir das Reden vom Heiligen Geist brauchen in unseren Herzen, dass wir die Sachen können verstehen. Und darum legen wir jetzt auch das Zusammensein unter deinem Wort in deine Hand und bitte sehr, dass du uns einfach auch Verstehen schenkst. Amen. Das letzte Mal ist unter dem Zeichen gesehen, unter der Berufung der 12 Apostel. Ich bin zwar dort nicht dabei gewesen, sondern in Ephesus, tatsächlich letzten Sonntag. Aber es ist um die Berufung von diesen 12 Apostel gegangen. Und heute haben wir den Text, wo die 12 Apostel ausgesendet werden. Wir können auch sagen, wo die 12 Apostel einen umfassenden Auftrag bekommen haben. Und wir werden das vielleicht zuerst einfach einmal uns illustrativ vor Augen stellen. Was ist denn Berufung und was ist eine Beauftragung? Ich habe aufgrund von meinem Job immer wieder den Auftrag, neue Mitarbeiter anzustellen. Dann können sich verschiedene Leute bewerben. Und dann rede ich mit ihnen. Reden. Und dann ist es sehr interessant auch, was die Besucher, die möglichen neuen Mitarbeiter für Fragen und für Ziele eigentlich damit offenbaren in ihrem Arbeitsleben. Es gibt Bewerber, die fragen mich, was kann ich machen? Was ist die Arbeit? Wo gehen wir hin? Die interessieren sich um den Inhalt von dem, was sie machen sollen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, wann darf ich früher heimgehen? Wie viele Ferien habe ich? Ich habe darum ein ganz spezifisches Gewicht auf meiner Work-Life-Balance. In der Regel sind das Leute, die eher ein Gewicht haben auf ihrer Life-Balance. Und das Arbeiten ist ein notwendiges Übel. Und bereits an dieser Balance merkt man sehr, sehr schnell, ist ein möglicher Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter für die Firma. Geht es dem Mitarbeiter um die Inhalte der Arbeit? Oder geht es dem Mitarbeiter darum, wen kann er vielleicht frei nehmen, wie viele Ferien hat er, was ist mit Überzeit, wen gibt es Bonus? Man merkt das einfach, was die wirklich interessiert. Und was wollte ich damit ausdrücken? Mit dem Berufen von einer Person ist letztendlich auch ein Auftrag verbunden. Zumindest bei uns in der Industrie stellen wir Leute an, weil wir die brauchen. Weil wir mit ihnen ein Ziel erreichen wollen. Es gibt Institutionen in diesem Land, da ist das nicht immer gegeben. Die stellen einfach Leute an, weil sie auf dem Stellenetat sind. Nicht, weil man sie braucht. Das führt dann dazu, dass zum Teil drei Leute gemeinsam einen Bürostuhl ausliefern während einem Morgen. Das sind alles Geschichten, die man von solchen Institutionen hört. Aber was wir hier jetzt auch haben, und das ist durchaus eben im Zusammenhang zu dem, was vor einer Woche hier verkündet worden ist, es geht hier nicht nur darum, 12 Apostel zu rekrutieren, sondern wir haben heute einen Text vor uns, wo die einen Auftrag bekommen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Der erste Punkt ist von diesem Auftrag, Jesus sagt diesen 12 Aposteln, wohin sie sollen gehen. Das könnte man zum Beispiel sagen, gang in den Kanton Zürich oder gang in den Kanton Thurgau. Aber das Ziel hier ist nicht eine geografische Beschreibung, sondern es heisst hier, geht zu den verlorenen Schafen Israels. Es sind hier also jetzt nicht Heiden angesprochen, wie wir sie heute sind, sondern damals war der Auftrag an die 12 Apostel, geht zu den verlorenen Schafen vom Volk Israel. Dass Gott Menschen zu den Heiden schickt, das ist in der Bibel verbrieft. Das sehen wir nämlich dann in der Apostelgeschichte, wo zu Beginn das Evangelium in Jerusalem allein verkündet worden ist. Aber bereits dort ist das Evangelium so verkündet worden, dass es Leute aus den verschiedensten Völkern haben können hören. Das ist das, was am Pfingsten passiert ist. Es ist dann weitergegangen nach dem Tod von Stephanus, der gesteinigt worden ist. Es sind alle, die das Evangelium kennt haben, in die Umgegenden von Jerusalem gerannt. Und damit ist das Evangelium auch in die Gegenden gekommen. Und dann ist es weitergegangen. Der Kämmerer von Äthiopien ist zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 10 lesen wir, dass der Petrus explizit von Gott den Auftrag bekommen hat, gang und schau zu der Familie vom Hauptmann Cornelius. Und das war nicht ein Jude, nicht ein verlorenes Schaf von Israel, sondern das war ein römischer Hauptmann. Und dann ist es weitergegangen in der Missionsreise von Paulus, wo in Antiochien jeweils gestartet haben, ist das Evangelium weitergegangen. Man musste darüber beraten im Apostelkonzil, Kapitel 15 ist das beschrieben, Apostelgeschichte. Und auch später ist dann das Evangelium und das Zentrum der Evangeliumsverkündigung in die griechische Welt gegangen. Und dort hat dann Ephesus, eben dort, wo ich vor einer Woche gesehen bin, auch ein wesentliches Zentrum gespielt. Hier jetzt in unserem Text aber ist ganz klar der Auftrag gönnt zu den verlorenen Schafen Israels. Und da sehen wir eigentlich auch, was ein Auftrag eben als Element beinhaltet, dass wir wissen, wohin wir sollen gehen, zu wem wir sollen verkünden. Und das ist der zweite Teil von diesem Auftrag. Das heisst dann, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht. Also sie haben den Auftrag gehabt, zu predigen. Und das werden auch wir uns letztendlich zu Herzen nehmen. Auch am Ende des Evangeliums werden die Jünger ausgesendet und das heisst, geht bis ans Ende der Welt. Auch schon dort haben wir die weltweite Mission als Auftrag bekommen und verkündet die frohe Botschaft von Jesus Christus. Also auch schon die 12 Apostel haben den Auftrag bekommen, zu predigen. Und da wollen wir auch einen Exkurs machen von der Bedeutung dieser Predigt. Römer 10 haben wir eine sehr eindrückliche Textstelle zu dem, wer aber Gott soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein. Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft, So klagte bereits der Prophet Jesaja: Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Jesus gesagt hat. Und gerade der Vers 17, wenn wir uns zu Herzen nehmen, ohne dass wir die Bibel, das Wort Gottes den Menschen erzählen, haben sie die Grundlage nicht zum Glauben. Und darum haben wir auch heute den Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden. Nebst allem anderen, was wir machen, was wir unternehmen, dass wir überhaupt mit Menschen in Kontakt kommen, wenn wir das nicht vergessen, dass wir ihnen auch die Bibel sollen durchbringen. In der Art und Weise, wo soll Gott uns Gnade schenken, dass wir das verstehen. Auch wir haben also den Auftrag, weil der Glaube Bibel verbunden ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass keiner zum Vater kommt oder zum Sohn kommt, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, heisst es im Johannesevangelium. Und das wollen wir auch verstehen, wenn der Heilige Geist nicht zu den Herzen von denen redet, die wir ansprechen, dann ist keine Chance. Das Wort Gottes zu verstehen, ist nicht eine rein intellektuelle Sache, sondern das Wort Gottes ist dazu da, dass der Mensch überführt wird. Und das braucht das Eingreifen von Gott. Und da können wir nur, und das nur ist nicht abwertend, sondern das ist quasi mehr ein ausschließlich dafür beten. Wenn wir also ans Herz von Menschen wollen, hinkommen, dann können wir das in die Hand Gottes befehlen, damit er besorgt ist, dass die Menschen tatsächlich ihn erkennen. Aber die Basis ist die Bibel und das wollen wir auch festhalten. Also das ist der Auftrag gesehen, den die 12 bekommen haben, geht und predigt. Und jetzt kommt der Inhalt. Also zuerst ist, wo ane, was machen. Und das Dritte ist, was sind die Inhalte von dem, was sie dort machen müssen. Und das heisst da, wenn wir wieder zurückgehen in unseren Text, oder? Was sollen sie predigen? Predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es heisst doch nicht, das Himmelreich ist jetzt da, sondern es ist nahe herbeigekommen. Und das gilt damals wie auch heute. Wir haben vorher vom Abend gehört, in der Einleitung, wir wissen nicht genau, was alles noch kommt. Und das ist tatsächlich wahr. Aber für uns wollen wir doch einfach eine Ermunterung mitnehmen. Und das ist die Ermunterung, wo der Petrus uns sagt, Achtung, liebe Gläubige, es kommt eine Zeit, wo Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkt. Und wo er eine Erde schenkt, wo endlich Gerechtigkeit ist. Auf die freue ich mich so sehr, auf die Gerechtigkeit. Weil wenn man hier auf dieser Erde lebt, wird man jeden Tag mit Ungerechtigkeit konfrontiert und das frustriert einem oft so sehr. Und der Petrus sagt, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, wo endlich Gerechtigkeit ist. Dann ist das Reich der Himmel da. Und auf das freuen wir uns. Und unter dieser Perspektive können wir auch, es ist nicht einfach, aber wenn wir auch die Sorgen, die begründeten Sorgen und Ängste über das, was uns jetzt noch bevorsteht, ablegen. Das Reich Gottes ist nahe geworden. Und auch wenn wir die Prophetie anschauen, dann merken wir, dass wir immer mehr genau das vor unseren Augen präsentiert bekommen, was die Prophetie sagt. Das werden Seuchen sein. Wir haben vorher von Corona glaubt geredet, oder? Das können wir als eine Seuche anschauen, oder? Es werden Erdbeben und Verwüstungen, Naturgewalten sein. Jüngst wieder in Florida, gut, dort unten sind Stürme nicht sehr selten. Aber wir wissen, dass es hier Veränderungen gibt. Wir haben eine Klimaveränderung, die mittlerweile jeder spürt. Mensch gemacht, aber Gott bewilligt. Und das ist das, was uns eigentlich zeigt. Es ist auf dieser Welt nur, ich weiß nicht, ob 5 vor 12 oder 4 vor 12. oder 1 vor 12. Wir wissen es nicht, aber wir dürfen uns freuen, es gibt einen neuen Himmel und es gibt eine neue Erde, wo wir wird kommen. Wenn wir dann aber weitergehen, da sagt jetzt Jesus den Apostel, was sie denn genau sollen sagen. Nicht nur einfach, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sondern macht Kranke gesund, weckt Tote auf, Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Das sind die Inhalte, was sie sollen machen mit diesen Menschen. Und was wir dort erkennen, ist, dass die Botschaft von Gott ist eine Botschaft vom Frieden, von der Reinigung, von der Heiligung, vom Guten. Wenn Gott uns zuredet, so macht er uns Mut, so macht er uns frei. Das sind die Elemente vom, und Inhalt von der Botschaft, wo wir den Menschen sollen bringen. Wir sollen ihnen aufzeigen, dass gläubig sein, eine Verbindung zu Gott haben, dass das eine Freude ist und eine Freiheit. Auch wenn es äußerlich vielleicht anders mag sein. Aber mindestens im Herzen, und das ist eigentlich das Wesentlichste, ist es eine Freudigkeit. Weil wir, und das ist ein riesiges Privileg, können ein Evangelium verkünden, wo nicht eine Liste von Anweisungen und Verhaltensordnungen und Gesetzen ist, sondern unsere Geschichte, die wir den Menschen dürfen bringen, ist viel einfacher. Wir können ihnen sagen, du, es hat einen, der dich unwahrscheinlich gern hat. Das ist ja das, was jeder Mensch sucht. Jemand, der ihn unwahrscheinlich gern hat. Und das können wir sagen, wir haben den. Und das Einzige, was der eigentlich sucht bei dir, ist nicht dein Wort, ist nicht deine Arbeitskraft, sondern in der ersten Priorität ist es dein Herz, das er sucht. Die Liebe zu ihm. Und das ist die Botschaft, die wir heute als neutestamentliche Gläubige dürfen bringen. Wir müssen nicht sagen, du musst ab sofort so und so viel Geld spenden. Wir müssen nicht sagen, du musst am Sonntagmorgen um 9 Uhr aufstehen, damit du um 10 Uhr in der Predigt bist. Wenn du nicht willst, in die Predigt gehen, dann Fuß. Bis du merkst, dass es eigentlich schön ist, in der Predigt zu sein. Das ist die viel wichtigere und die viel herrlichere Botschaft, die wir weitergeben sollen. Das also zu den Inhalten. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, wo der Anweisung, die Jesus hier seinen Jüngern gibt, das ist im Vers 8b, dort steht, umsonst habt ihr es empfangen, alles, was wir bekommen, unsere Rettung, die Freude, die uns Jesus gibt. Also ich habe nichts zahlt dafür. Ich habe gar keine IBAN-Nummer gehabt. Aber ich habe sie trotzdem bekommen. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Wir wollen keinen Eintritt verlangen, wenn wir Leute einladen in die Gemeinde. Kein Entry-Ticket. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, heisst es hier. Und damit, wenn wir jetzt nicht sagen, ja gut, dafür kannst du ein bisschen Platin im Gürtel haben, das ist nicht gemeint. Sondern was gemeint ist, ist, dass unser Leben von denen, die rausgehen, durchaus auch ein bescheidenes Leben kann sein. Ich habe ja relativ viel Kontakt auch zu Amerika und in diesem Land von allen Möglichkeiten gibt es auch viele nachdenkliche Sachen im Reiche Gottes, wo die Evangelisten plötzlich mit dem Privatjet überall hingehen und wo in den Fernsehsendungen, die man dort in jedem Hotel empfangen kann, vor allem auch die IBAN-Nummern von deren entsprechenden Organisation steht. Das sind negative Beispiele und wir sehen das hier, dass das nicht Sinn und Zweck ist von unserem Rausgehen. Sondern unser Rausgehen ist eine Botschaft des Friedens. Und in diesem Zusammenhang ist es ja auch super, dass wir diesen Wagen haben, wo die Ukrainerinnen können schaffen, dann letztendlich mit dem auch eine Möglichkeit schaffen, wo wir die Botschaft des Friedens können weitergeben. Und dass wir da auch ein bisschen einen Einblick noch kriegen, wenn wir auch ein bisschen das Beispiel vom Paulus vor Augen uns setzen. Und der Paulus hat sehr viel zu diesem Thema gesagt. Zum Beispiel in Römer 9, Vers 4 bis 18. Da sagt er, und das ist eine längere Darlegung im Brief, im ersten Brief an Korinther, da steht, hätten meine Mitarbeiter und ich nicht das Recht, uns auf Kosten der Gemeindeversorgung zu lassen, stellt er die Frage. Dürfen nicht auch wir eine Ehefrau mit auf die Reise nehmen, wie es die anderen Apostel tun, die Brüder des Herrn und auch Petrus? Müssen etwa nur Barnabas und ich unseren Lebensunterhalt selbst verdienen? Fragezeichen. Wo zahlt je ein Soldat seinen eigenen Sold? Und wer würde einen Weinberg anlegen, ohne die Trauben auch zu ernten? Oder welcher Hirte würde nicht von der Milch seiner Tiere trinken? Das ist nicht nur allgemein so üblich, das schreibt auch das Gesetz von Mose vor. Dort heißt es, wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht, dann bindet ihm nicht das Maul zu. Gott hat dies etwa angeordnet, weil er sich um die Ochsen sorgt. Ohne Frage dachte dabei an uns. Denn wir sind gemeint, wenn es dort heißt, dass alle, die pflügen und das Getreide dreschen, ihren Anteil an der Ernte erwarten dürfen. Wir haben unter euch die geistliche Saat ausgesät, die Botschaft von Jesus Christus. Wäre es da wirklich zu viel verlangt, wenn wir dafür auch etwas ernten dürfen, indem ihr uns nämlich mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen? Interessante Abhandlung, oder? Der Paulus bringt. Es geht weiter auf der nächsten Seite. Ihr unterstützt und doch auch noch andere Prediger, und das ist richtig so. Aber hätten wir nicht ein größeres Anrecht darauf, dennoch haben wir von diesem Recht, und jetzt kommt der springende Punkt, er legt klar dar, dass sie eigentlich ein Anrecht hätten, von diesen Korinther auch etwas für ihren Dienst zu bekommen. Sagt er aber, dennoch haben wir von diesem Recht nie Gebrauch gemacht. Wir haben auf alle Ansprüche verzichtet, um der Botschaft von Jesus Christus keine Steine in den Weg zu legen. Ihr wisst doch genau, dass alle, die im Tempeldienst tun, etwas von den Einkünften des Tempels bekommen. Und wer am Altar den Opferdienst übernimmt, erhält auch einen Teil von den Opfergaben. Ebenso hat der Herr geantwortet, wer die rettende Botschaft verkündet, soll von diesem Dienst auch leben können. Trotzdem habe ich darauf verzichtet und nichts von alledem verlangt. Ich schreibe das nicht, weil ich in Zukunft etwas von euch haben möchte. Lieber würde ich verhungern, als dass ich mir meinen Grund, mich zu rühmen, von irgendjemandem nehmen ließe. Dass ich die rettende Botschaft verkünde, ist allerdings kein Anlass, mich zu loben. Ich muss es tun, sagt der Paulus. Dieser Aufgabe kann ich mich unmöglich entziehen. Sonst würde Gottes Strafe mich treffen. Hätte ich die Aufgabe freiwillig übernommen, so könnte ich dafür Lohn beanspruchen. Doch Gott hat mich dazu beauftragt, ich habe keine andere Wahl. Habe ich denn überhaupt einen Lohn zu erwarten? Ja, er besteht darin, dass ich jedem die Botschaft von Jesus verkünde, und zwar ohne Bezahlung und ohne auf meine Rechte zu pochen. Ein langer Text, der aber in biblisch-typisch klarer Sicht einfach aufzeigt, wie es sich darum verhaltet. Also, der Paulus hat gesagt in diesem Text, er hat das Recht, vom Evangelium zu leben. Keine Diskussion. Aber er hat darauf verzichtet. Und das finden wir auch in unserem Text da. Das heisst da, nehmt nichts von denen, oder? Sondern zieht dort an und lasst euch versorgen in der Stadt, in gewissen Häusern. Und auch da ist der Paulus nicht zu kurz gekommen. Und das werden wir auch noch mitnehmen. In der Apostelgeschichte 18 steht, bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Dort lernte er einen Christen jüdischer Herkunft namens Aquila kennen, der aus der Provinz Pontus stammte. Er war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Paulus besuchte die beiden und weil sie wie er von Beruf Zeltmacher waren, arbeiteten sie schließlich zusammen. Und jetzt kommt der Punkt, und Paulus wohnte bei ihnen. Also der Paulus hat letztendlich mit der Priscilla und dem Aquila zusammen eine Wohngemeinschaft gehabt. Die sind Zeltmacher gewesen, die haben ihr Leben für selber verdient und haben das Evangelium weitergesagt. Aber sie hatten das Anrecht gehabt, wie jeder Prediger vom Evangelium auch zu leben. Das ist das, was der Paulus gemacht hat. Es ist eine freiwillige Sache, das Evangelium zu verkünden. Der Herr Jesus hat seine 12 Apostel ausgesendet, er hat sie angewiesen und er hat ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Wir wollen noch ganz ein kurzes Beispiel nehmen. Das ist der Jona, das ist ja ein Prophet Gottes gewesen, der auch einen Auftrag gehabt. Wir werden später hoffentlich zu gegebener Gelegenheit hier den Jona mal ein bisschen genauer anschauen. Der Jona hat den Auftrag auch gehabt, von Gott gang und bring die Botschaft Gottes nach Ninive. Und Ninive damals ist so etwas gewesen, wie wenn wir heute den Auftrag hätten, gönnt nach Afghanistan, nach Kabul oder gönnt nach Saudi-Arabien, nach Riad und dünnt das Evangelium verkünden. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich ein Todeskommando, wenn man das macht. Der Jona hat den Auftrag gehabt, nach Ninive zu gehen und er hat beschlossen, den Auftrag nicht auszuführen. Er hat nämlich statt nach Ninive, hat er sich entschlossen, nach Tarsis zu fliehen. So, also er hat den Auftrag gehabt. Und dort hat Gott in seinem Leben eingegriffen. Er hat dafür gesorgt, dass schlussendlich der Jona vom Schiff geflogen ist und 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von einem grossen Fisch hat müssen verweilen. Ein wahnsinniges Bild auf das, was unser Herr gemacht hat in seinem Tod und Auferstehung. Und dann hat er schlussendlich den Fisch ausgespuckt. Und der Jona ist wieder da gestanden und er hat von Gott wieder einen Auftrag bekommen. Und wie hat der Auftrag geheissen? Gang nach Ninive und predige die Botschaft. Und der Jona ist diesmal gegangen, aber er ist trotzdem widerwillig gegangen und er hat in dem Ninive das Gericht Gottes verkündet, das über die Stadt kommt. Er hat gemeint, jetzt können denen sagen, hört, jetzt tätscht es denn und Gott bestraft euch für eure Sündentaten. Und das hat denn die Ninive-Bewohner so sehr getroffen und vor allem auch der König von Ninive, dass er gesagt hat, kommt, wir tun alle Bussen, wir kehren um. Und dann hat Gott sich dieser Stadt erbarmt. Obwohl der Jona Gericht predigt hat und überhaupt nicht hat wollen, dort hingehen. Und auch das ist eine interessante Lehre für uns, dass es eben nicht auf unsere wohlgefassten Worte drauf ankommt. Es ist eigentlich ein Hohn an uns, dass Gott der Jona, der widerspenstige Kerl, braucht und sich am Schluss die ganze Stadt bekehrt. Und da können wir uns sagen, es kommt eigentlich nicht primär darauf an, wie klug wir reden, sondern wie fest Gott die Herzen trifft. Ich glaube, das werden wir wirklich mitnehmen. Aber hinter dem Jona und seinem Verhalten steckt noch so viel Wunderbares, wo wir uns nicht entgehen wollen. Darum auf ein andermal zu diesem Thema. Kommen wir zum Abschluss. Gott hat die 12 Jünger angestellt. Das haben wir das letzte Mal gehört. Gott hat ihnen gesagt, was die Arbeitsbeschreibung ist. Er hat den Auftrag gegeben, macht das. Und sie haben das gemacht und wir nehmen mit, was ist der Inhalt von dem, was Gott sagen will. Es ist eine Botschaft vom Frieden, eine Botschaft von der Versöhnung, eine Botschaft vom Reichtum, nicht in Form von Silber und Goldgroschen, Vielmehr sollen wir auch beim Verkünden vom Evangelium insbesondere darauf achten, dass die materiellen Sachen nicht im Vordergrund stehen, dass wir nicht daherkommen mit dem Rolls-Royce. Wir haben einmal, ich kenne Missionsleiter, die mit der besten Mercedes in der Landschaft umeinander fahren. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt das beste Zeugnis. Weil die Leute, die man angeht, fragen, von wo kommt das Geld? Und wir müssen schauen, dass das Geld nicht im Vordergrund steht. Das ist im Vordergrund von dieser Welt. Das, was aber für uns in der Evangeliumsverkündigung im Vordergrund steht, ist der Reichtum von der Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und diesen Auftrag haben wir. Und da wollen wir auch mehr wahrnehmen. Wir haben das jetzt hier gesehen an den Apostel. Aber er gilt für uns in analoger Weise. Amen.